in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 14. Juni 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zu den Beiträgen. Stuttgart 21 Risiken seit 2001 bekannt. Bahnchef Lutz will trotzdem weiterbauen. Wieder Proteste von Beschäftigten in Freiburgs Unikliniken. Entgelttarifrunde an Baden-Württembergs Kliniken gehen weiter. Und nun zu den Nachrichten. Nuklearer Notfall im umstrittenen Atomkraftwerk Fessenheim geübt. Am Dienstag wurde von Betreibern und Behörden mit einer Übung rund um das Atomkraftwerk Fessenheim die Reaktion auf einen nuklearen Notfall geprobt. 140 Mitarbeiter des französischen Kernkraftwerks in der Nähe von Freiburg beteiligten sich. Das älteste laufende Atomkraftwerk Frankreichs gilt vielen Kritikern als Sicherheitsrisiko. Laufend wird von Frankreich zugesagt, die Anlage zu schließen. Zuletzt sollte dies um die Jahreswende 2018-19 erfolgen. Neue Informationen sprechen von weiteren Verzögerungen bis Sommer 2019. Die Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestags, Silvia Korting-Uhl, bezeichnet es als absurd, dass in Fessenheim immer noch der Ernstfall geprobt werden müsse und der Reaktor nicht einfach abgebaut wird. Flüchtlingssendung News for Refugees im SWR vor dem Aus. Das SWR-Projekt News for Refugees soll nach 2,5 Jahren beendet werden. Der SWR-Intendant hatte sich im Herbst 2015 an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewandt. Auch der SWR wollte einen Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise leisten. Mit einem journalistischen Online-Angebot sollte gezielt Asylsuchenden angesprochen werden. In der Sprache Deutsch, Englisch, Arabisch und Sprachen aus dem afghanischen Kulturkreis wurden nützliche Informationen verteilt. Redakteure waren Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Inzwischen sank die Zahl der neuen Flüchtlinge, die mit praktischen Tipps zum Alltag in Deutschland, wie sie so wunderbare Gepflogenheiten wie Mülltrennung oder Kehrwoche bekannt gemacht wurden, oder mit übersetzten Nachrichten aus Südwesten und der Welt. Die Sendung war zweimal bereits verlängert worden. Zuletzt folgten fast 180.000 Abonnenten, weit mehr als jener der Landestagesschau, den News for Refugees. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg bedauert das aus. Da die Sendung bisher guten Zuspruch erzielte und startete eine Online-Petition für den Weiterbestand. Über Schwaben lacht die Sonne. Der Meteorologe Jörg Kachelmann, 59, hat ermittelt, dass der baden-württembergische Landesteil im langjährigen Mittel 4,5 Stunden, ganze 4,5 Stunden mehr Sonne im Jahr abbekommt als Baden. Schuld daran ist der Schwarzwald. Winde treiben von Westen auf den Schwarzwald, das heißt über Baden, zu und laden hier beim Aufsteigen Regen ab. Baden liegt somit im Luv. Auf der anderen Seite, im Lee, fallen die Winde und erwärmen sich dabei über Württemberg. Auch zählt nach den neuesten Messungen Freiburg nicht mehr zu den wärmsten deutschen Städten. Hier wurde jahrelang vor einer Wand gemessen, also nicht neutral. Ich finde es persönlich trotzdem ziemlich warm hier. Drahs Jahreshauptversammlung verlangt verbindliches Fessenheim-Stilllegungsdekret. Der Trinationale Atomschutzverband vertritt über 100 Städte und Gemeinden mit insgesamt mehr als 1 Million Menschen in der Umgebung von Fessenheim. Auf ihre Jahreshauptversammlung in Basel am Montag wurde die französische Regierung von der Drahs gebeten, dem unwürdigen und fahrlässigen Treiben der Electricité de France ein Ende zu besetzen. Fessenheim solle mittels eines neuen Dekrets innerhalb der angekündigten Frist bis Ende 2018 definitiv schließen. Der Trinationale Atomschutzverband Drahs ist empört über die EDF-Taktik, die Schließung des ältesten Atomkraftwerks Frankreichs immer wieder von neuem zu verschieben. Die EDF-Behauptung, man könne alte Atomkraftwerke erst schließen, wenn neue Kernkraftwerke in Betrieb gehen, ist grob irreführend. Das französische Energiewendegesetz verlangt den Ausbau der erneuerbaren Energien und eine Senkung des Atomstromanteils auf maximal 50% bis 2025. Werden die Kernkraftwerke mit der bisherigen Leistung weiter betrieben und erneuerbare Energien ausgebaut, ist ein Stromüberschuss die Folge, der zum Preiszerfall am Strommarkt in Frankreich und der EU führt und eine echte Versorgungssicherheit wegen der Überalterung vieler Anlagen trotzdem nicht gewährleistet. Statt auf Flamanville zu warten, fordert die Trans vom französischen Präsidenten und der französischen Regierung, dass sie die Sicherheit ernst nehme. Fessenheim noch in diesem Jahr per Dekret stilllegt und die Nutzung der erneuerbaren Energien endlich deblockiert. Am Montag im Verkehrsausschuss des Bundestages war Stuttgart 21 Thema. Ich bin jetzt verbunden mit Winfried Wolf und er ist Verkehrsexperte und hat das Ganze beobachtet. Was ging denn in diesem Verkehrsausschuss ab?
Naja, zunächst einmal war es interessant, dass nach 8 Jahren Bauzeit nicht das Thema Stuttgart 21 im Verkehrsausschuss zur Debatte stand, sondern der Ausstieg aus Stuttgart 21. Das heißt, ein Antrag der Linksfraktion im Bundestag lautete, dass Stuttgart wegen Überteuerung, wegen langer Bauzeit, wegen unbewältigbarer Probleme mit Anhydrit, mit Gipskörper, wegen Schräglage der Gleise und so weiter, beendet werden soll, ein Baustopp durchgeführt werden soll und ein Projekt Umstieg 21, das heißt ein Umbau des alten Kopfbahnhofs zu einem modernisierten Kopfbahnhof und eine Teilnutzung eines größeren Teils der bisherigen S21-Bauten für diese Alternative genutzt werden sollen. Das war überraschend, einmal, dass im Bundestag der Ausstieg diskutiert wurde. Überraschend war auch, dass alle Parteien diesem Antrag, dass man es diskutiert, zugestimmt haben und dass diese Anhörung in einer öffentlichen Form, auch übertragen im Internet oder übertragen und ablesbar auf einer Tonspur und Videospur im Bundesverkehrsministerium, vom Bundesverkehrsausschuss, die stattgefunden hat. Das ist eigentlich erstaunlich. Das heißt, es zeigt schon, in welcher tiefen Krise das Projekt Stuttgart 21 steckt.
Alle sagen im Grunde genommen das Gleiche. Wenn sie gewusst hätten, was sie heute wissen, dann hätten sie Stuttgart 21 nie gebaut. Es steht irgendwie so ein bisschen auf Messers Scheide, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist schon viel Bewegung in die Sache gerade im letzten halben Jahr, kann man sagen, seit Ende 2017, wo zum ersten Mal die Bahnführung unter jetzt Herrn Lütz ein neues Gutachten in Auftrag gab und die Firma PricewaterhouseCoopers nach mehrmaligem Hin und Her die Kosten von bisher 6,5 Milliarden Euro gedeckelt auf bis zu 8,2 Milliarden Euro angehoben hat. Also das hat die Bahn sich zu eigen gemacht, aber jetzt sei endgültig Schluss mit 8,2 Milliarden Euro, so wie früher mit 2 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden, 6 Milliarden Euro angeblich immer Schluss war. Das ist neu und ganz neu ist, dass am 18. April dieses Jahres auf der gleichen Verkehrsausschusssitzung, auf der dann der Beschluss gefasst wurde, am 11. Juni die Anhörung zu machen, dass am 18. April Lütz zu Gast war im Verkehrsausschuss und zum ersten Mal nicht nur sagte, was Sie gerade gesagt haben, wir hätten das nie machen dürfen, wenn wir gewusst hätten das, sondern auch gesagt hat, Stuttgart 21 ist komplett unwirtschaftlich und Stuttgart 21 wird der Deutschen Bahn AG einen Verlust von 2,227 Milliarden Euro bescheren. Das war neu, die konkrete Zahl, was ein Verlust entstehen würde und eben diese Formulierung komplett unwirtschaftlich. Das heißt, auf Dauer wird Stuttgart 21 Verluste machen. Da muss gesagt werden, die Zahl 2,227 Milliarden Euro Verluste ist fiktiv, weil wenn ein Projekt unwirtschaftlich ist, dann wird es von Jahr zu Jahr neue Verluste produzieren oder neue Kosten produzieren, die die Gewinne reduzieren oder gar Verluste produzieren. Und insofern, dass ein Projekt auf 100 Jahre angelegt ist, ist meines nach der Betrag eigentlich nach oben offen, was diese Verluste darstellen werden. Zumal, das wird ja kaum mehr widersprochen, eben der Tiefbahnhof einen Abbau der Kapazität um 30% darstellt. Das heißt, man hat dann jedes Jahr das Problem, dass nicht alle Züge, die nach Stuttgart fahren sollten, nach Stuttgart fahren können, weil da einfach der Bahnhof zu klein sein wird. Das war neu und jetzt war natürlich schon spannend, dass wir einen Sachverständigen hatten, Herrn Thilo Sarrazin, der ansonsten mit seiner rassistischen Position für zu Recht Empörung gesorgt hat, der da aber im Ausschuss jetzt als Fachmann geladen war. Es spielte, glaube ich, auch keine Rolle, dass er von der AfD als Zeuge in den Ausschuss geholt wurde, sondern es war deswegen spannend, weil Sarrazin, was viele nicht wissen, im Jahr 2000, 2001 Chef von DB Netz war, also Chef der Infrastruktur, Tochter der Deutschen Bahn AG war, von Medon, dem damaligen Bahnchef, ins Unternehmen reingeholt. Und der hat sehr spannende Aussagen gemacht.
Was hat er denn ausgesagt?
Sarrazin hat gesagt, als er 2000, glaube ich im Herbst, ins Unternehmen Deutsche Bahn AG hereingeholt wurde, hätten sie mit Herrn Medon zusammen sich die Sachlage angeschaut, Infrastruktur. Sie hätten gewusst, im Jahr kriegen wir 5 bis 7 Milliarden Euro Gelder vom Bund, um Infrastrukturprojekte zu machen. Da diese Gelder aber nie und nimmer ausreichen, um alle Wünsche, berechtigten Wünsche für Infrastrukturprojekte der Bahn zu realisieren, wäre es nötig, eine Art Prioritätenliste zu machen. Welche Projekte sollen zuerst finanziert werden? Und er, Sarrazin, habe daraufhin eine Liste gemacht, was alles an Projekten ansteht in ganz Deutschland, an Verkehrsprojekten für die Schiene. Und da sei bei rund einem Dutzend Projekten, glaube ich, das Projekt Stuttgart 21 am untersten Platz gelandet. Absolut unwirtschaftlich. Es ist ja klar gewesen, dass man selbst im Jahr 2030 noch nicht an so ein Projekt gegangen wäre unter normalen Bedingungen, der normalen Abwägung von Wirtschaftlichkeit oder Unwirtschaftlichkeit. Und dann sei aber Herr Medon, ich glaube Anfang 2001, zu ihm gekommen und habe gesagt, doch, er möchte doch, dass Stuttgart 21 gebaut wird und dass er, Tilo Sarrazin, mit dem Land Baden-Württemberg und mit der Stadt verhandelt, um das Projekt wieder zu aktivieren. Ich muss dazu sagen, das Projekt wurde 1994 beschlossen und vorgestellt. Im Jahr 1995 gab es eine Machbarkeitsstudie, sollte gemacht werden. Es gab lange Jahre von Planungen, Übungen. Und im Jahr 1999 hat der Zwischenbahnchef Johannes Ludewig das Projekt eingefroren wegen Unwirtschaftlichkeit. Also jetzt im Jahr 2001 wurde es reaktiviert unter Medon und Tilo Sarrazin. Und Sarrazin hat euch gefragt, wie kommt es, Herr Medon, dass Sie jetzt dieses Projekt, was am unwirtschaftlichsten ist, wieder nach vorne holen? Und Medon hat gesagt, naja, wir haben ein Angebot von der Landesregierung, dass wir einen lukrativen Nahverkehrsvertrag abschließen können mit dem Land Baden-Württemberg, dann, wenn wir Stuttgart 21 angehen.
Das heißt ja nichts anderes, als dass praktisch die Initiative vom Land her gekommen ist.
Das heißt zweierlei. Das heißt, einmal Initiative ist vom Land hergekommen, ja, die wollten das reaktivieren. Und das heißt zweitens, dass ein absolut unwirtschaftliches Projekt aus nicht wirtschaftlichen, aus politischen Gründen in den Stand der zu realisierenden Projekte gehoben wurde. Und der Grund, warum die Bahn das gemacht hat, war einfach ein Schmiergeld, ein riesiges Schmiergeld, was darin besteht, dass ein Nahverkehrsvertrag abgeschlossen wurde, der überteuert war und der Deutschen Bahn AG einen Reingewinn von mindestens 1 Milliarde Euro zusätzlich verschafft hat. Das Modell geht folgendermaßen, um das zu verstehen. Der Bund zahlt im Jahr an die Länder 8 Milliarden Euro Nahverkehrsgelder, die nennen sich Regionalisierungsgelder. Da bekommt Baden-Württemberg ungefähr, gefühlt eine knappe Milliarde im Jahr. Dafür, also die Landesregierung bekommt es, dafür kann sie und muss sie im Nahverkehr Verkehr bestellen, bezahlen. Also bei der DB Regio, der Tochter der Deutschen Bahn AG, Nahverkehr, oder bei privaten Bahnen, wie jetzt Winfried Herrmann in den neuesten Nahverkehrsverträgen viele private Bahnen mit Aufträgen versehen hat. Und damals hat das Land Baden-Württemberg, da war es auch noch nicht ganz so streng, gar keine Ausschreibung gemacht, sondern hat einen 15-Jahres-Vertrag mit der Deutschen Bahn AG und DB Regio, also Tochter der Bahn, geschlossen, wo 15 Jahre lang die Bahn ein Monopol hatte, in Baden-Württemberg Nahverkehr zu betreiben und dafür bedeutend mehr Geld bekam, als sie normalerweise bekommen würde, auf 15 Jahre gerechnet mindestens 1 Milliarde Euro mehr bekommen hat, als normalerweise für die Leistungen unter normalen Marktbedingungen mit privaten oder auch mit DB Regio in anderen Bundesländern hätte bezahlen müssen. Und das war im Grunde ein 1 Milliarden Euro Schmiergeld, um das Projekt zu betreiben.
Naja, das ist zumindest ein Grund für die Bahn, da mitzumachen, wobei die Bahn ja die Dauerkosten praktisch dann am Hals hat, wenn Stuttgart 21 erst einmal gebaut ist. Gibt es da irgendwelche Begründungen, weshalb der Staat bzw. das Land entsprechend da einsteigen wollte. Und damals hatten wir ja noch diese schwarze Regierung praktisch in Stuttgart.
Das war damals die Oettinger Regierung, die das gemacht hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für die Bahn zunächst mal war der Vorteil, dass sie über diesen Auftrag, und da kamen auch viele andere Gelder dazu, das Land hat nochmal 1 Milliarde gezahlt, die Stadt Stuttgart hat für 650 Millionen Euro das Gelände vorab der Bahn abgekauft, was irgendwann frei werden sollte, wenn S21 gebaut werden würde. Die Flughafengesellschaft, die wiederum Stadt und Land waren, also Flughafen in Stuttgart, hat nochmal 200 Millionen Euro bezahlt, sodass zusammen ein Betrag von 2,5 Milliarden Euro mindestens in die Kassen der Bahn geflossen ist. Weswegen sie natürlich sagte, ja, bei 2,5 Milliarden Euro und beim Gesamtprojekt, was damals auf 4 Milliarden gerechnet wurde, lohnt sich auf alle Fälle, so ein Projekt zu machen. Aber es ging vor allem auch um den Börsengang der Bahn. Die Bahn wollte ja 2005, 2006, 2007 an die Börse gehen. Und da machen solche Aufträge eine Braut schön und fett. Das heißt, sie konnten dann an der Börse sagen, wir haben die und die festen Aufträge, die laufen noch 10, 15 Jahre und so weiter. Das sind Aufträge, die es lukrativ machen sollten, dass Private bei der Deutschen Bahn AG einsteigen sollen. Dass dann der Börsengang geplatzt ist, 2008 ist eine andere Geschichte, aber jedenfalls das stand mit dem Hintergrund. Aber last not least, haben Sie recht, das ist eine berechtigte, eine kluge Frage. Warum macht die Deutsche Bahn ein Projekt, das Bahnverkehr reduziert und Bahnverkehr schwierig macht und zum Teil Bahnverkehr verunmöglicht in diesem wichtigen südwestdeutschen Knoten? Da lautet die Antwort von mir, das sind zum Teil Ignoranten und zum Teil Leute, die Interessen der Konkurrenz, Flugindustrie, Airlines, Autoindustrie bedienen. Objektiv oder auch vielleicht subjektiv geschmiert. Wenn Herr Medon früher von Daimler kam und von Airbus kam und von MBB kam, Messerschmitt, Böhl, Koblom, und wenn er nach seinem Job als Bahnchef Chef von Air Berlin würde und danach nochmal Chef vom Flughafen BER in Berlin würde, würde ich sagen, allein seine Karriere und seine Leidenschaft fürs Fliegen, er spricht nicht unbedingt dafür, dass er Bahn machen sollte.
Das wird sicherlich ein juristisches Nachspiel haben oder wird es im Sande verlaufen?
Ja, das wird ein juristisches Nachspiel haben. Es laufen ja ohnehin mehrere Verfahren gegen Verantwortliche der Bahn, gegen Herrn Grube, gegen Herrn Felcht, Felcht war der Aufsichtsratschef bis zum 31. Mai dieses Jahres, gegen Herrn Käfer, der bis zum 31. Dezember 2016 verantwortlich für die Infrastruktur war, gegen Herrn Pofalla, der jetzt für die Infrastruktur verantwortlich ist. Da laufen Strafanzeigen wegen Untreue. Und jetzt ist neu, dass wir außer vielfältigen Materialien, mit denen wir Untreue belegen konnten, Untreue heißt, man betreibt ein Projekt, was unwirtschaftlich ist, weiter und schadet damit dem Eigentümer, in dem Fall dem Bund und der deutschen Bevölkerung, obwohl es Alternativen gibt. Stichwort Umstieg 21. Und da gibt es eine neue Situation jetzt, dass wir einen Zeugen haben, Herrn Sarrazin, der sagt, ja, ich als damaliger Verantwortlicher von Netz bei der Bahn habe eine Liste gemacht und Stuttgart 21 war das unwirtschaftlichste Projekt überhaupt, das wir hatten. Und es wurde durch eine Schmiergeldgeschichte vom Land und durch andere Geldzahlungen in den Stand der Jungfräulichkeit erhoben, obwohl es eben nicht ein jungfräuliches, sondern ein absolut zerstörerisches und unwirtschaftliches Projekt war.
So Winfried Wolf, Verkehrsexperte. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Schöne Grüße nach Freiburg. Ciao.
Was sind die ganz konkreten Verdi-Forderungen für die aktuelle Entgelttarifrunde?
Es geht um Entgelt für die Uniklinik-Beschäftigten und die zentrale Forderung hast du schon genannt. Es geht also um 6,5%, mindestens 200 Euro Erhöhung der Monatsvergütungen so ab April 2018 und natürlich auf 12 Monate. Bei den Auszubildenden haben wir ein eigenes Forderungspaket, weil im Gegensatz zur Entlastungsrunde sind die ja jetzt mit dabei. Also für die fordern wir eine Erhöhung der Ausbildungsentgelt um 130 Euro im Monat, ebenso für die Praktikanten. Außerdem geht es um eine Anhebung des Ausbildungsentgeltes speziell für die Krankenpflegehelferinnen. Die haben ja nur eine einjährige Ausbildung. Und es geht noch um Psychotherapeutinnen in Ausbildung. Die sollen auch angehoben werden. Ja, das ist der ganze Entgeltbereich. Also 6,5%, mindestens 200 Euro und die Ausbildungsentgelte. Und dann haben wir noch ein paar andere Punkte, über die wir gerne sprechen würden mit den Arbeitgebern. Der Nachtzuschlag soll erhöht werden, also für das Arbeiten zwischen 20 und 6 Uhr sollte er erhöht werden auf 30%, von 25 auf 30%. Das betrifft besonders OP-Bereiche, Anästhesiebereiche zum Beispiel. Es geht um die Zeitzuschläge im Bereitschaftsdienst. Also wenn die nachts zum Beispiel oder am Feiertag Bereitschaftsdienst haben, kriegen die bisher nur ein pauschales Bereitschaftsdienstentgelt und das sollen die jetzt künftig auch die Zuschläge wie für normale Arbeitszeit bekommen. Für Auszubildende wollen wir ein kostenloses Nahverkehrsticket und wir wollen für alle Verdi-Mitglieder an der Uniklinik einen zusätzlichen freien Tag, einen exklusiven freien Tag pro Jahr haben die schon und da wollen wir einen zweiten haben. Das ist das Paket.
Wie viele Personen in Baden-Württemberg, aber auch dann wie viele Personen in Freiburg würden an der Uniklinik würden von diesen ganzen Regelungen profitieren, grob?
Ja, also das kann man nur grob sagen, weil die Ärztinnen und Ärzte, die sind nicht betroffen, weil das sind Landesbeschäftigte, für die gilt der Tarifvertrag der Länder, aber im Prinzip alle anderen Beschäftigte, also das sind 25.000 und so weiter, ungefähr Beschäftigte in Freiburg, die ganze Uniklinik hat ja rund 12.000 Beschäftigte, da muss man also jetzt dann noch Ärztinnen, Ärzte, Wissenschaftler abziehen, also weiß nicht, bleiben nur 10.000 übrig vielleicht. Und es geht eben diesmal auch, wie gesagt, um die Auszubildenden und die Praktikanten und auch betroffen sind die Beschäftigten des Universitären Herzzentrums Freiburg-Bad Krozingen, weil ja die Herzchirurgie und die Kardiologie, also die Herzfächer, sozusagen ausgelagert sind, zusammen mit dem Herzzentrum Bad Krozingen in das Universitätsherzzentrum und die Beschäftigten sind auch betroffen von den Vergütungsverhandlungen.
Beim vorhergegangenen Streit um Entlastung wurde ja durchaus versucht, die Beschäftigten in die Forderung mit einzubeziehen. Wie sieht es bei den jetzigen Entgeltforderungen aus?
Selbstverständlich, das wollen wir und wünschen wir uns, dass die Beschäftigten nicht nur Betroffene, sondern auch Beteiligte sind. Und das, was wir versucht haben aufzubauen, sind ja diese teamdelegierten Strukturen, wo aus den einzelnen Teams jeweils Vertreterinnen und Vertreter zusammenkommen und das alles diskutieren und zusammentragen. Das läuft auch weiter und wollen wir auch ausweiten. Und jetzt werden wir mal sehen, das ist ja jetzt erst eine Verhandlungsrunde rum und jetzt ist am Dienstag die Protestkundgebung. Das ist ja noch eine Stufe unterm Streik oder unterm Warnstreik. Aber wir gehen davon aus, dass das haben Beschäftigte jetzt so, was wir da machen und wie wir es machen, auch zusammen entwickelt. Und deswegen gehen wir auch von einer ganz guten Beteiligung aus.
6,5% die Verdi-Forderung. Mhm. Gibt es eine Prozentzahl, wo man jetzt sagen würde, unter der darf die Erhöhung auf keinen Fall ausfallen? Zu weniger mehr sind wir nicht bereit?
Also das kann ich natürlich nicht sagen, weil es das natürlich von den Verhandlungen, von dem Paket abhängt. Aber es gibt ja schon Tarifabschlüsse, insbesondere im öffentlichen Dienst und und im Metallbereich. Also es gibt ja schon eine Reihe von Tarifabschlüssen in diesem Jahr 2018. Und in diesem Rahmen mindestens muss sich das natürlich schon auch bewegen, was an der Uniklinik abgeschlossen wird.
Ein Motto bei der Protestkundgebung lautet Katze im Sack, wollt ihr das? Hat Verdi nicht bei der Entlastungsrunde genau das gemacht, die konkrete Ausgestaltung in Sachen Mindestbesetzung etc. komplett dem Arbeitgeber überlassen?
Das sind jetzt zwei Fragen. Die eine Frage, hat das Verdi selbst gemacht bei der Entlastung? Kann man so sehen? Und wenn das Menschen so sehen, dann ist das so. Wir haben eben versucht, das aufzufangen mit diesem Sonderkündigungsrecht bei der Entlastung, indem wir eben jetzt eine engmaschige Kontrolle aufbauen und wir die Umsetzung kontrollieren. Und wenn nicht, dann haben wir das Sonderkündigungsrecht nach einem halben Jahr. Insofern haben wir dann im Paket gesagt, wir trauen uns zu, dass wir das überwachen können und dass wir dann auch wieder streikbereit sind. Aber es stimmt, dass die viele Maßnahmen, die um Entlastung geht, da ist erstmal jetzt der Arbeitgeber am Zug, das stimmt. Und das andere Punkt ist jetzt, warum wir schreiben wir jetzt bei der Entgeltrunde Katz im Sack, weil ein zentraler Punkt ist, neben der Entlastung und neben dem Thema Vergütung geht es ja auch um eine neue Entgeltordnung schon seit 2016 an der Uniklinik. Das sind Eingruppierungsregeln, die neu gestaltet werden sollen. Und da muss man jetzt vorankommen und dadurch entstehen Mehrkosten. Und da gibt es eine Vereinbarung, dass 1% der Mehrkosten die Arbeitgeber tragen und der andere Teil dann, wenn noch mehr ist, die Beschäftigten. Und jetzt wollen die Arbeitgeber, obwohl wir überhaupt nicht wissen, wie die neue Entgeltordnung aussieht, wie viel Mehrkosten da entstehen, wollen sie jetzt schon 2018 sofort eine Kompensation von den Beschäftigten dafür in dieser Entgeltrunde. Und das lehnen wir ab.
Neue Entgeltordnung heißt, oder neue Eingruppierung heißt, dass Jobs jetzt höher eingruppiert würden und dann besser bezahlt würden.
Ja, natürlich ist das nicht linear, also dass alle irgendwie eine Entgeltgruppe höher kommen, sondern das ist ziemlich schwierig. Wie werden Tätigkeiten bewertet? Es kommen neue Berufsbilder dazu, es kommen neue Zusatzqualifikationen dazu, einige sind einfach früher zu schlecht bewertet worden und so. Also insofern ist es ein Paket. Wir haben da ja auch schon ein Beispiel, weil es im öffentlichen Dienst ja schon durch ist, im Länderbereich, im Bundesbereich und im kommunalen Bereich. Aber für die Unikliniken muss da eben auch nachgezogen werden.
Beim Gang durch die Uniklinik, wie hoch ist die Bereitschaft jetzt nach der letzten Auseinandersetzung, wo sich ja doch in Freiburg relativ viele Leute mit beteiligt haben, wo aber auch zum Ende die Beteiligung etwas weniger wurde? Wie hoch ist jetzt die Bereitschaft nach so kurzer Zeit wieder sich an Protesten zu beteiligen?
Ja, das werden wir am Dienstag sehen. Und dann vielleicht, wenn es weitergeht, auch bei einem möglichen Warnstreik, oder das werden wir dann sehen. Ich meine, entscheidend ist, wenn die Beschäftigten das als wichtig empfinden und wenn wir es schaffen, zusammen da an einem Strang zu ziehen und es klarzumachen, es geht um euer Geld, es geht um die Erhöhung der monatlichen Vergütung und wenn es den Beschäftigten wichtig ist, dann werden sie dafür auch kämpfen. Und ich glaube, das kriegen wir schon hin.
Gibt es schon Reaktionen von Patientenseite so kurz nach den letzten Protesten, eventuell dann wieder mit Warnstreiks konfrontiert zu sein?
Also bisher ist jetzt hier dazu aktuell bei uns nichts bekannt. Generell ist zu sagen, dass wir sehr, sehr viel Rückhalt, die Beschäftigten sehr viel Rückhalt bei den Patientinnen, bei den Patienten, auch bei der Bevölkerung bekommen für ihre Forderungen, sehr viel Verständnis und dass da auch viel unterstützt wird.
Dann abschließend, wie wird es weitergehen, die Entgeltrunde? Jetzt wird es Streiks am Uniklinikum Freiburg demnächst wieder geben?
Das kann sein, wenn am Mittwoch ist die zweite Verhandlungsrunde am 13. Juni, wenn da die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen, sondern wenn da wieder nur so rumgemacht wird und auf Kompensation für die Entgeltordnung gepocht wird oder wenn das alles total unzureichend ist, dann geht man auseinander und dann werden wir uns zusammensetzen, zusammen mit den Beschäftigten und gucken, was geht. Natürlich müssen wir dann den Druck erhöhen, das ist klar. Und ich denke, dann kann es auch zu Warnstreiks kommen, noch im Juli.
Das sagt Ingo Busch von der Gewerkschaft Verdi. Mit ihm haben wir gesprochen anlässlich der aktuellen Entgelttarifrunde an den Unikliniken in Baden-Württemberg.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 14. Juni 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der